Ja, was ist es, was uns im Satsang interessiert? Die Wahrheit. Der Begriff sagt das ja schon. Sat heißt die Wirklichkeit oder die Wahrheit. Und sich damit auseinanderzusetzen oder in einer Gemeinschaft, in einer Gruppe das Interesse zu haben an dieser Wahrheit oder an dieser Realität. Realität ist ja nur ein anderes Wort für Wahrheit. Es gibt nur eine einzige Realität. Das ist per Definition, was Wahrheit oder Realität ist, so eine einzige. Gäbe es eine zweite, wäre die zweite nicht real oder die erste nicht real. So, dann haben wir damit schon festgelegt, wenn das, was real ist, das ist, was immer existiert und immer als einziges ungetrennt unsterblich ist oder ewig ist, dann kann diese Welt, diese Erscheinung hier nicht die Realität sein. Das heißt, sie ist dann, einen anderen Begriff haben wir noch nicht dafür, ein Traum. Ein Traum unterscheidet sich von der Realität dadurch, dass in ihm beständig Veränderungen stattfinden. Das heißt, er sich selbst verändert. Und dass alles, was in ihm auftaucht, sich auch ständig verändert und ein Teil des Traums ist. Also, wenn diese Welt hier ein Traum ist, dann bist du auch schon geträumt. Dann ist die Frage natürlich, von wem? Dann betrachten wir erstmal den individuellen Traum, also den, der scheinbar von jemandem geträumt wird. Der empfindet diesen Traum als real. Aber wir wissen ja, dass dieser Traum nicht real ist, also muss sich der Träumer täuschen. Er täuscht sich dadurch, dass er das, was passiert und was sich verändert, als wirklich ansieht. Und sich ebenso, eben der Veränderung, die er dauernd durchmacht, betrachtet er sich ebenso als veränderlich und als real. Denn warum ist das so? Das ist so, weil man keine Alternative hat. Wenn man glaubt, dass das hier real ist und sich auf das bezieht und in den Bezug sich selbst als die Realität sieht, dann kann man nicht wissen, dass es noch eine andere Form von Existenz gibt oder die wahre Form von Realität, die wahre Existenz. Und man kann dann schon gar nicht wissen, dass man selber das ist, was nicht der Traum ist, sondern die Realität selbst. Uns interessiert also nicht wirklich an diesem Traum hier, was im Traum passiert oder der Traum selbst, sondern der, der den Traum träumt. Wer oder was ist derjenige oder dasjenige, was den Traum träumt? Im Traum selbst kann es noch nicht mal der Träumer sein, der den Traum träumt, sondern er ist schon geträumt. Und dann ist die Frage, wer hat wirklich den Traum von dieser Realität und auch von jenem Traum? Wenn du dann den Träumer untersuchst und versuchst, ihn zu finden, wirst du feststellen, dass es nicht zu finden ist, also dass es keinen Träumer wirklich gibt, aber es so aussieht, als gäbe es einen Träumer. Der Träumer ist derjenige, der sagt, ich habe das geträumt, was in ihm schon als fertiges Produkt aufgetaucht ist. Also ein Traum, der schon fix und fertig ist, erscheint in dem Träumer als das, was der Träumer selber träumt. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. So, tatsächlich ist der Träumer natürlich selbst geträumt in diesem Traum hier, in dieser Welt. Und dann gilt es herauszufinden, wer oder was träumt diese Welt. Und finden wir jemanden, der sie träumt. wenn wir diese Illusion untersuchen, werden wir sehen, dass es niemanden Persönlichen gibt, der einen Traum hat. Und dass ein Traum, von dem man denkt, dass er geträumt wurde, lediglich ein Nachvollziehen ist davon, dass sich etwas ereignet. Also da ist niemand, der den Traum wirklich träumt. Und das ist für uns sehr schwer vorstellbar, dass niemand den Traum träumt und er trotzdem stattfindet. Das heißt also, diese ganze Existenz, dieser Traum, diese Illusion, ist einfach nur eine Abfolge von Ereignissen, in dem es niemand, der geträumt wird oder der träumt. Also es ist niemand da in dem ganzen Traum. Das ist für die Menschen, die denken, dass diese Welt hier real ist, nicht gerade traumhaft, sondern eher irritierend. Aber es ist die Wahrheit, die jeder für sich selbst erforschen kann. Jeder, der denkt, dass er jemand ist, der träumt, ist in Wirklichkeit die Realität. Denn nicht das, was der Träumer für real hält, ist wirklich interessant. Also diese Erscheinung hier, sondern der Grund, weshalb dieser Träumer diese Welt für real hält. Der Grund ist der, weil man diese Konstanz des Gewahrseins in sich wahrnimmt. Also man kann ja das Gewahrsein noch wahrnehmen. Verwechselt man diese Realität hier mit dem Gewahrsein, also diese beständige Anwesenheit von dir selbst und der Glaube, das zu sein, worauf du dich beziehst, geht da praktisch in dir eine mentale Vereinigung ein. Das heißt, weil du dich als das Gewahrsein siehst oder empfindest auch und in dem Bezug zu dem, was sich ständig verändert, das konstant ist, denkst du, dass das, was sich verändert, die Realität ist. So, wenn wir jetzt also sehen, dass der gemeinsame Faktor in diesem Traum von dem Träumer das Gewahrsein ist und man die Ebene des Bezugs zu dieser Traumwelt weglässt, dann ist man in der Realität angekommen. Das heißt, wenn der Träumer aufhört, sich mit der Welt zu beschäftigen, erkennt er sich als das, was jenseits der Welt ist. Und was sich in dieser Welt als Gewahrsein für dich darstellt. Also der gemeinsame Faktor von dir selbst und allen anderen Lebewesen und allen anderen Lebewesen hier ist das Gewahrsein. Und das Gewahrsein gibt dir einen Aufschluss darüber, was deine wahre Realität ist oder wahre Identität ist. Und die wahre Identität von dir selbst ist dasselbe wie die Realität selbst. Also da gibt es keine Teile davon oder keinen, der sich als die Masse der Menschen dann als die Realität wieder sieht, sondern die Realität ist eine einzige. Das haben wir ja eingangs gesagt, es gibt nur diese eine Realität und alles andere, was da noch erscheint, ist nur eine Erscheinung. Das ist so wie das Seil, das man im Halbdunkel mit einer Schlange verwechseln kann. Und wenn man wirklich genau hinschaut, sieht man, da ist keine Schlange, sondern da ist ein Seil und das war immer schon nur ein Seil da. Und die Schlange hat nur in deiner Vorstellung existiert. Vorstellung gleich Traum, gleich nicht die Realität. So, was hat das jetzt mit uns zu tun? Inwieweit dient dir die Welt? Die Welt dient dir in Bezug zur Realität dazu, sie als Illusion zu erkennen und zu sehen, darauf ist kein Verlass und davon wirst du auch nicht profitieren. Das heißt, nur wenn du in Kontakt zu dieser Wahrheit bist, die du bist, oder zu dieser Realität, kannst du auch wirklich glücklich sein. Also das heißt, solange du glaubst, dass du jemand bist, der du nicht bist, bist du unglücklich. Andersrum gesagt, bist du unglücklich, glaubst du, dass du jemand bist, der du nicht bist. So, und mit Glauben haben wir eigentlich im Satz an nichts am Hut, sondern nur mit der Wirklichkeit. Also was für dich das Einzige ist, was zählt, ist die Gewissheit. Und hast du Gewissheit, wer du wirklich bist, dann wirst du nicht mehr das bedienen, was du nicht bist. Also wirst du nicht denken, dass die Täuschung real ist und alles, was sich daran ausdrückt, ebenso, sondern du wirst dich an der Wahrheit orientieren. Und der Hinweis ist der, orientierst du dich an der Wahrheit, bist du immer noch in der Idee, du bist weg davon, während du sie ja eigentlich wirklich bist. Das heißt, um glücklich zu sein oder zufrieden zu sein, muss man nicht versuchen, seine wahre Identität zu erlangen, sondern nur die Gewissheit zu haben, dass du sie bist. Und dafür hilft zu wissen, was man ist und auch diese Unterscheidung zwischen dem, was real ist, also diese Wirklichkeit, also du, und dieser Traum hier, diese Erscheinung. Nimmst du also diesen Traum nicht mehr für wahr und dann auch nicht mehr entsprechend ernst, beginnt der Humor in dir zu wirken. Und du wirst sehen, wie sich das in dir auswirkt, als Leichtigkeit, als Gelassenheit, Losgelöstheit von all dem, was passiert. Und ich behaupte, die Freude am Leben beginnt dann, wenn du dich nicht mehr ernst nimmst. Und daher, willkommen zum Humor, willkommen zum Satsang. Ja, Humor bedeutet ja, wenn man es spaßhafte Weise interpretiert, Hu heißt ja eigentlich Gott, denn Gott haben wir ja versenkt, den gibt es ja für uns nicht mehr, aber was es repräsentiert, das Göttliche, ist ja die Freiheit selbst. Und wenn wir das nehmen und nicht als eine Person, können wir das auch auf den Begriff des Humors übertragen. Also heißt Humor mehr von der Göttlichkeit. More auf Englisch heißt mehr und Hu heißt göttlich oder symbolisch für das, was wir sind. Also mehr davon, ist, das ist damit gemeint. Oder andersrum, wenn du es nicht mehr so ernst nimmst, dann bist du in Kontakt mit dem, was dich wirklich berührt. Und wenn wir das hinkriegen, wow, ist mehr als erwartet. Also es ist gut, nichts zu erwarten und dann kriegst du alles, interessanterweise. Also wenn du siehst, dass das hier alles eine Täuschung ist, diese ganze Erscheinung, dann müssten wir sogar sagen, du bist eigentlich gar nicht wirklich hier. Und das ist gut. Das ist in dem Moment, wo du denkst, dass du existierst, hast du auch die Angst, nicht mehr zu existieren. Also bist du frei davon, heißt das, es ist wirklich Freiheit selbst. Aber wer kann sie schon vergessen? Also, das ist ja das, was kaum jemand will. Diese Wachheit von Demenz in Bezug auf sich selbst. Dass man also die Erinnerung an sich selbst vergisst. An das, was man nicht ist, natürlich. So, das bedeutet umgekehrt, die Erinnerung an das, was man ist, ist total wertvoll. Das Wertvollste überhaupt. Also, das heißt mit anderen Worten, das Wertvollste bist du selber und damit macht es nicht Sinn, noch nach Wertvollem im Außen zu streben, wenn du das Wertvollste ja schon bist. Und wenn du das siehst, wirst du sehen, wie wenig du dann noch brauchst, um erfüllt zu sein. Weil du es von dir selbst nur sein kannst. Nur von dir selbst. Und im immerwährenden Bewahrsein von dir selbst gibt es nichts, was noch zu erreichen wäre. So, und in dem Moment hört auch die Angst davor auf, nicht mehr zu existieren. Denn die ist ja daran gebunden, dass du denkst, du hast nicht gelebt. Dann hast du Angst, nicht mehr zu existieren. Hast du alles gelebt, was gibt es dann noch zu wiederholen? Also das Gewahrsein von dir selbst und die Erfüllung darin, in dem dauernden da drin versunken sein, ist, was das Leben wirklich ausmacht. Alles andere löscht es eher aus, aber das ist, was Leben ausmacht. Ja, Ende des Vortrags. Ihr seid erlöst.
Vertrauen bedeutet ja auch, dass nichts so ist, wie es scheint.
Wir könnten auch sagen, alles ist genauso, wie es scheint. Alles ist ein Schein.
Aber man muss sich mit dem Schein auseinandersetzen.
Sofern man sich vorher mit ihm zusammengesetzt hat.
Was mir am Anfang, als ich in den Satz anging, am schwersten fiel, war, dass du immer gesagt hast, und das ist ja auch eine Form von sich in einem Schein befinden oder das nicht ganz real zu sehen, dass du immer wieder darauf hingewiesen hast, wenn ich von irgendwelchen Konflikten erzählt habe, schau dir deinen eigenen Anteil an. Und du hast damals auch gesagt, wenn man durch die Gegend läuft und immer nur sich als Opfer sieht, dass das eine Sicht von einem absoluten Anfänger ist im Prinzip. Doch, so habe ich es in Erinnerung. Das hat mir damals schon auch zu schaffen gemacht. Und ich muss sagen, so im Laufe der Zeit habe ich versucht, das zu verinnerlichen. Und es hat mir auch viele Scheinkonzepte bei mir selber entlarvt. Aber ich bin da halt mal längst nicht mit durch, sozusagen.
Du bist also noch ein Anfänger. Das habe ich so nie gesagt. Ich weiß, was ich gesagt habe.
Dann sagst du nochmal.
Dass das Stadium, von dem aus man denkt, dass es immer die anderen sind, die daran schuld sind, dass das Anfängerstadium ist. Also, dass man anfangs, wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzt, man das tut, indem man die Vorwürfe, die man anderen gegenüber hat, dass man die versucht zu durchschauen und in Frieden miteinander zu kommen. Das ist die Auseinandersetzung eigentlich, also der Konflikt, den man hat mit dem Bezug zu außen. Und das ist der Anfang und das wirkliche Auflösen von den Themen, die man hat, beginnt dann, wenn man den eigenen Anteil anfängt anzuschauen. Und dann sieht, dass der andere Anteil, der scheinbar von außen der Schuldige ist, genauso wenig oder genauso viel davon hat wie du selbst. Das ist das. Also es ist keine Kritik im Sinne von, aber das ist ja ein Anfänger. So kam es jetzt immer. So war das ganz sicher nicht.
Also mehr im Sinne, so fängt jede ernsthafte Auseinandersetzung an.
Ja, so fängt die an. Das ist, was man meist in der Therapie macht, dass man schaut, wie man damit klarkommt, was andere in einem selber auslösen. Aber man sieht nicht den eigenen Anteil, den man daran hat, dass andere das in einem auslösen müssen. Also dass sie gar nicht anders können. Das ist genau das zu tun. Also man ist sozusagen ein Ruf nach außen, der dann in einem selber wieder das auslöst, was man im Außen hervorgerufen hat.
Und wenn man lernt, diese eigenen Anteile mehr und mehr zu sehen, dann löst sich ja dadurch auch die Vorstellung, dass man als getrennte Einheit durch die Gegend rennt, auf. Weil das ja dann nicht mehr sein kann.
Das Getrennte ist jetzt nicht das Zentrale. Ich meine, wenn man sich nicht als getrennt empfinden würde, würde man die Problematik ja gar nicht haben. Also wenn man nicht sieht, da gibt es Unterschiede. Welche Probleme hat man dann mit anderen? Es geht ja immer nur um die Konflikte, die daraus entstehen, dass es Unterschiede gibt. Das Entscheidende ist in der Erkenntnis davon, dass man eigene Anteile hat, dass der andere im selben Boot sitzt wie man selbst, dass es da eigentlich überhaupt keine Unterschiede gibt und dass es keinen Sinn macht, jemand anderem vorzuwerfen, wofür man selber und der andere auch nichts kann. Also dass ja die Verhaltensweisen bestimmte Vorgaben sind, die von vornherein da sind als dein Ausdruck. Und jeder den jeweiligen Ausdruck lebt, er aber nichts dafür kann, dass er dieser Ausdruck ist. Okay? Also wenn man sieht, da ist niemand, der Schuld hat, da ist niemand, der verantwortlich ist für sein Handeln, das ist das Zentralere. Dann heben sich diese Unterschiede auf. Davor machst du Unterschiede und sagst so, das ist meine Haltung, das ist deine Haltung. Aber du musst meine Haltung übernehmen.
Ich würde an der Stelle gerne nochmal auf ein ganz konkretes Beispiel zu sprechen zu kommen. Ich versuche nämlich manchmal genau so zu argumentieren, wie du das jetzt gesagt hast, oder ich versuche das also genauso, aber ich versuche das sozusagen für mich umzusetzen, auch in der Diskussion oder in der Auseinandersetzung mit anderen. Ich erkläre das kurz, was ich meine. Wir waren eingeladen bei einer Kollegin, die zusammen mit noch einer anderen die einzigen Aufrechten in dieser Klinik, wo ich arbeite, waren, die also wirklich so standhaft geblieben sind.
Aber jetzt kommt's.
Und nee, ich möchte das gar nicht in irgendeiner Weise relativieren. Aber dabei sind sozusagen so große Abneigungen entstanden zwischen der einen Kollegin und meiner Chefin, wo es sehr wertvoll ist, die zu bearbeiten. Und ich habe mich halt auf die Seite von dieser aufrechten Kollegin gestellt, obwohl ich selber, wie gesagt, einen anderen Weg gegangen bin. Aber ich fand das sehr anerkennenswert. So, jetzt ist aber diese Kollegin in die Situation gekommen, sich doch für meine Begriffe ganz schön auch als Opfer von großer Ungerechtigkeit zu sehen. Und einerseits unterstütze ich sie darin, weil ich darin auch ein großes Unrecht sehe. Aber wenn ich dann sehe, dass sie sich gleichzeitig auch damit quält, dann war mein Hinweis an sie, ja, sieh doch deine eigenen Anteile darin. Und dann gerät das Gespräch sozusagen in eine Sackgasse.
Ja, also
wie geht man damit um?
Das ist so, wie wenn man plötzlich ein 1000 PS Auto vor sich hat und gibt das erste Mal Gas, wo man dann landet. Ist absehbar.
Also, gehört diese Weltsicht oder diese Sicht der Dinge eigentlich gar nicht überall hin, sondern ist es das, also sollte man das auch niemandem auftrennen oder irgendwie.
So sieht es aus. Also wenn jemand danach fragt, muss man immer noch schauen, ob derjenige dann wirklich dafür offen ist für das, was er wissen will. Ansonsten genießt man und schweigt.
Ja, aber der Genuss fällt mir schon schwer, weil ich ja da auch in einem Dilemma bin. Ich finde das ja, einerseits sehe ich, der Konflikt, der da entstanden ist und der wirklich unüberbrückbar ist, das ist ja quälend für mich auch. Aber die Rezepte, die ich da habe, die tragen mich sehr weit. Also
das Problem, was du damit hast, ist ja, dass du meinst, dass es keine Konflikte geben darf und keine gegenseitige Einstellung, dass die immer ausgeglichen werden müssen.
Naja, weil ich halt sehe, dass die ja sich gar nicht wohlfühlt in dieser Rolle, die eigentlich sehr anerkennenswert ist. Also das ist ja, ich muss zugeben, ich sehe auch, dass sie ein Opfer da geworden ist. So.
Aber du sagst, es ist anerkennenswert. Also müsstest du sie doch darin bestärken, dass es toll ist, dass sie sich als Opfer sieht.
Das mache ich zu, nein, das finde ich nicht so schön. Aber ich finde halt die Haltung, mit der sie da durchgegangen ist. Also ich würde das ja dann mitrelativieren.
Ja, aber was findest du jetzt gut? Sie hat sich jetzt deiner Ansicht nach als Opfer präsentiert, aber eigentlich ist sie für sich eingestanden. Ist sie dann wirklich ein Opfer? Ich verstehe das im Moment nicht so ganz. Versteht es jemand von euch?
Naja, sie ist ja in eine Position gekommen, wo sie da keine Vorteile von hat. Von dieser Aufrichtigkeit, sondern im Gegenteil, sie muss gehen.
Soweit ist es gekommen.
Soweit ist es gekommen.
In einem privaten Meeting hat sich das so entfaltet.
Das wurde ihr vom Schulamt so letzten Endes mitgeteilt. So nach dem Motto, wir können sie nicht zwingen, aber dann müssen sie halt gehen.
Ja.
Das ist schwer, sie nicht als Opfer zu sehen. Und es ist noch schwerer für sie, sich nicht als Opfer zu fühlen. Also, und gleichzeitig denke ich aber auch, sie kommt da auch keinen Schritt weiter, wenn sie nicht sieht, dass sie da auch was mit dem Konflikt zu tun hat.
Aber bei dieser Geschichte muss man sehr aufpassen. Also du musst da aufpassen, dass du dich nicht da auf das ganze Geschehen projizierst. Weil es kann durchaus so sein, dass sie wirklich das erste Mal richtig für ihre Prinzipien eingestanden ist und wie wertvoll das für sich ist, das zu tun, koste was es wolle. Können wir das wissen? Können wir nicht. So So, und in zweiter Instanz gilt es dann zu sehen, inwieweit es Sinn macht, sich in Konflikte zu begeben und die außen auszutragen, die sinnlos sind, also niemals zum Ziel führen können. Und dann zu schauen, in welcher Weise tritt man für sich ein oder in welcher Weise macht es überhaupt Sinn, das da zu erwähnen. Und dann darüber hinaus, in welcher Weise oder macht es überhaupt Sinn, in so einer Institution zu sein mit dieser Anstellung, die ja nicht zu dieser Institution passt. Also da geht es erst sekundär darum, dann, was sie dann für sich erkennen muss, denn das wissen wir nicht. Sie hat sich ja therapeutisch nicht an dich gewandt.
Nein, eher als im Rahmen einer Freundschaft. Und da gehören wahrscheinlich solche Sachen nicht so rein.
Naja, dann würde es erstmal darum gehen, für sie oder mit ihr oder sie für sich am besten zu klären, in welcher Rolle sie da ist. Ob sie da jetzt das erste Mal aus ihrem Opfertum ausgetreten ist und hat dann jetzt die volle Breitseite bekommen, die dann zu der Anschauung passen könnte, wann immer ich für mich einstehe, macht sowieso keinen Sinn, weil ich werde sowieso platt gemacht. Ja, oder ist es einfach eine Ignoranz von ihr und sie ist da im Opfertum und will sich da schlachten lassen, um Aufmerksamkeit zu bekommen oder gerettet werden zu wollen und so weiter. Ja, das sind alles Dinge, wie tief kannst du da in ihre Psyche eindringen? Da müsstest du schon gute Erfahrungen haben und erstmal klären, wo sie steht.
Ich kann nicht in ihre Psyche eindringen. Ich weiß auch nicht, was genau dahinter steckt. Ich kann mir vieles da nicht erklären. Aber trotzdem ist natürlich so ein Mitfühlen einfach da, weil ich natürlich mich auch damit identifiziere, weil ich sehe, was sozusagen mit Leuten geschieht, die aufrecht bleiben. Also.
Ja.
Kann man denn die Hoffnung haben, dass sie wenn sie da so konsequent ist, dass sie davon letzten Endes, also dass es dann gut für sie ausgehen wird. Also so nach dem Motto, es war jetzt gut, das so zu machen und ich bin jetzt da, wo ich nicht mehr hingehöre, raus. Das ist letzten Endes gut für mich.
Ja, die Frage ist, ob du die Problematik für sie lösen musst oder dass es nicht besser ist, deinen Anteil dann anzuschauen. Da kommt man weiter. Mhm. Weil was können wir wissen? Das ist ja Sci-Fi. Science Fiction.
Ach so.
Und wir sollen noch raten, was da jetzt rauskommen könnte für sie. Die kennen sie noch nicht mal. Die wissen nicht genau, was läuft, wenn ihre Beweggründe sind.
Ja gut, dann bleibe ich bei mir. Mein Ansatz.
Das war ja dein Ansatz auch, dass es darum ging, von dem wegzugehen, dass man immer die Verantwortung nach außen gibt, sondern bei sich schaut. Also das machen wir ja jetzt. Das, was du ihr versucht hast zu sagen, ist ja immer ein Selbstgespräch. Du hast ihr versucht zu sagen, guck bei dir. Und das ist, was wir jetzt machen bei dir.
Ich weiß auch gar nicht, mir ist auch die Rolle da gar nicht so klar. Also mir ist eigentlich, was mich betrifft, wenig klar.
Ja.
Nur eins steht fest, sie war aufrecht, ich bewundere sie dafür. Und ich mogle mich da so durch. Mhm. Und ich bin da, wo ich vielleicht auch nicht hingehöre, aber geblieben.
Ja, das ist der Konflikt von Lüge und Wahrheit. Und wozu stehst du da? Mhm. Und jemand anders soll das für sich bearbeiten, damit du damit kein Problem hast und sich stark daraus hervorgehst.
Ja, es wäre wunderbar gewesen, wenn ich selber das Gefühl hätte, sie macht das so und profitiert davon.
Genau.
Voll.
Ja. So, dann hättest du für dich einen Anhaltspunkt auch eventuell zur Wahrheit zu stehen. Ja, eventuell zur Wahrheit zu stehen. Aber sie soll das erstmal für dich machen. Das ist das liebevolle Mitgefühl.
Ja.
Dass sie als Testperson dienen darf. Für dich.
Ja, das ist sehr abgründig, das stimmt. Jetzt bin ich beschämt. Aber es stimmt, natürlich, es stimmt, ja.
Du warst zeitlebens immer so angepasst, du hast jetzt erst in den letzten Jahren gemerkt, dass es nicht immer die stimmige Haltung ist oder deiner nicht mehr entspricht. Jetzt bist du auf der anderen Seite und jetzt schaust du, inwieweit du es wirklich nach außen auch vertreten kannst, was deine Wahrheit ist. Und inwieweit das aushaltbar ist, auch da zu sein, während dein Dasein dort und oder das, was da so getan oder praktiziert wird, dir gar nicht entspricht oder nicht mehr entspricht. Zumindest zu größeren Anteilen als davor. Einiges, was das Lehren mit oder bei den Menschen, mit denen du dann bist, willst du gar nicht erwähnen, damit man nicht weiß, wer du bist, weil es ja auch hier gefilmt wird, dass das ja auch durchaus sinnvoll ist und für dich ja auch sinnvoll und stimmig. In dem Rahmen dessen, was du da tust.
War was stimmig?
Ist das, was du tust, da stimmig? Aber das, was ich da, was das Gesamtkonzept ist und in welchem Rahmen man sich dann da bewegt und wie man sich verhalten sollte, welche Maßnahmen man dann akzeptieren sollte und so weiter, das ist das, was du ja jetzt in Frage stellst, seit einiger Zeit.
Ja.
Und jetzt tut es jemand lautstark und direkt konfrontierend. Und dann, ja, wenn man, wie gesagt, das Thema hat, dass man jetzt wirklich um jeden Preis zu seiner Wahrheit steht, dann macht man das, kostet es, was es wolle, und in dem Fall kostet es ihren Kopf. Es muss auch immer wieder Menschen geben, und so ist das leider in der Geschichte, die ihr Leben geben für eine Wahrheit. Und wenn das dann eine entsprechende Anzahl tut oder zum Bewusstsein der anderen beiträgt, die dann weiterleben, ist es insgesamt gesehen natürlich erfolgreich, aber für denjenigen, der das Leben verliert, nicht. Aber wer weiß. Mhm. Ja. Aber da wissen wir es nicht.
Gott sei Dank. Geht es ja nicht um Köpfe, das Köpferollen oder so. Es ist ja nicht so existenziell. Und letzten Endes ist es bei ihr auch so, dass sie jetzt vielleicht sehen kann, dass, womit sie vorher schon nicht einverstanden war, dass sie das jetzt endlich loslassen kann, sozusagen. Das kann ja auch sein, dass das der Hauptaspekt ist. Wir sind ja Gott sei Dank nicht mehr in der Lage, dass, wenn man irgendwas anders macht, dass man sofort in seine Existenz bedroht ist. Und trotzdem ist es einfach so ein, ja, um jetzt auf mich zurückzukommen, ich werde mir halt klar, wie ich da so agiere. Und das ist nicht sehr, ja, es ist nicht sehr vorteilhaft für mich, das so zu sehen.
Ja. Ja, du siehst, du kannst deine inneren Konflikte mit der Institution nicht weiter unten halten. Präsentieren sich dir direkten Begegnungen, die du da hattest. So werden Revolutionäre geboren.
Ich stelle fest, dass ich gar nicht dazu geeignet bin. Also.
Also jeder hat irgendwo seine Grenze oder sein Limit, bis wohin er Ja sagt. Und dann gibt es, also aufgrund der unterdrückten Neins, gibt es dann irgendwann eine Explosion.
Ach, du meinst, die Revolutionäre müssen so eine Phase des Mitmachen, dass der Druck steigt, sodass da so viel Energie ist, dass sie das dann.
Ist eine Möglichkeit. Das können wir nicht wissen. Es gibt ja, also jeder ist ja individuell verschieden in seiner Anlage und manche haben von vornherein das klare Nein zu allem Möglichen und andere sehen mit der Zeit, wozu sie Nein haben und dass sie es nicht mehr unten halten können. Also gibt es jetzt keine Strategie dafür. Ich weiß nicht jetzt, wie genau Revolutionäre geboren werden. Aber in die Richtung geht das.
Aber jetzt nochmal zurück zu dieser übergeordneten Sicht, in Anführungszeichen. Also da gibt es keine persönlichen Anteile. Niemand kann für sich beanspruchen, ich mache das jetzt so, weil ich so bin. Sondern das sind einfach Energien, die sich da ausdrücken und alles ist unpersönlich. Und dann bin ich halt wieder so an dem Punkt zu sagen, dann ist aber auch alles so beliebig.
Ja, das ist aus der Perspektive der Idee, die man davon hat, was Realität ist, bevor sie für dich real ist. Das natürlich ganz klar ist, dann ist man natürlich, wenn man unpersönlich ist, ist man praktisch wie tot. Da ist man ein Zombie, dann tangiert einem gar nichts, dann ist alles beliebig und man ist kalt.
Aber man hat diese Neutralität einfach.
Ja, diese Unvoreingenommenheit, nennen wir es mal so.
die sich nicht darin ausdrücken muss, dass man kalt oder so ist, sondern einfach, das ist sozusagen eine zweite Ebene. Also man handelt ganz normal weiter und auf einer anderen Ebene sieht man das aber von mehr von oben und ist dann gelassener.
Also man handelt nicht und man sieht auch nicht, sondern es Handlung oder Ausdruck passiert und Sehen passiert. Und es ist viel mehr Mitgefühl als in der Idee, jemand zu sein, der ja nur dann Mitgefühl hat, wenn es seiner Vorstellung entspricht. So wie du ja auch jetzt Mitgefühl hattest für das, was sie deiner Vorstellung nach geleistet hat, obwohl du es gar nicht genau weißt.
Aber revolutionär kann man damit nicht werden.
Sehr. Das Beispiel Osho, wenn dir das was sagt, Gurdjieff, Yuji Krishnamurti, nur ein paar zu nennen.
Ich habe jetzt eher so an ihn gedacht und er stand da irgendwie, glaube ich, drüber. Oder? So, über allem.
Er hatte ganz klar auch seine Ja's und Neins. Die hat man. Also mit anderen Worten, du musst nochmal genauer untersuchen, was Freiheit überhaupt für dich ist, bevor du dich da weiter in Räumlichkeiten aufhältst, wo es um Wahrheit geht wie hier. Also wenn du nicht weißt, was das Resultat sein könnte und du die Befürchtung hast, dass es so unpersönlich ist, dass du es gar nicht willst, weil es dich abstumpfen lässt, dann wäre es nicht empfehlenswert. Es sei denn, du möchtest gern abgestumpfen. Aber du siehst ja was, die Zeit, die du bisher hier verbracht hast, mit dir gemacht hat und du bist nicht unsensibler geworden, sondern eher bewusst.
Ja.
Und eben jetzt in dem Konflikt, der sich dann daraus ergibt, auch der Wahrheit treu zu sein und dann zu schauen, welchen Preis bist du dafür zu zahlen gewillt. Also, weil es ist ja, es kostet ja schon was, der Wahrheit im Sinne von das nicht mehr bedienen der Täuschung. Also der Wahrheit treu zu sein, heißt ja, du gibst ja Anteile von dir ab. Also ganze Gebiete, die du vorher dachtest, dominiert zu haben, fallen dann weg. Und was kannst du dann zu dir sagen und zu dem, was dein Ausdruck jetzt ist? Ist es schlechter als vorher?
Nein, ich bin froh, dass es so gekommen ist.
Ja. Leider müssen wir sogar noch sagen, dass durch diese Öffnung in dir und die Veränderung in dir du jetzt auch noch eine Partnerin gefunden hast, sodass alle, die das jetzt hören werden oder hier dabei sind, denken, okay, wenn ich nur lang genug meditiere, kriege ich endlich den Partner, den ich immer schon wollte.
Aber war das ein Beifall?
Und das ist nicht Sinn der Sache.
Dabei war das was?
Dabei war das nur ein Side-Effekt, habe ich gesagt.
Ja, das wird sich noch rausstellen.
Aber sehr schön.
Wird sich noch rausstellen.
Ja. Da will ich jetzt nicht weiter nachfragen, wie du das meinst.
Nein, es ist. Ja, das ist, was dich vor allem antreibt. Das ist natürlich eine Frage, die dich ja auch interessieren sollte. Was bedeutet Leben für dich jetzt, also mit Partnerin, ist jetzt Partnerin Priorität oder ist jetzt Wahrheit noch Priorität?
Ehrlich gesagt will ich mir da im Moment gar nicht so viel Gedanken drüber machen.
Das meine ich nämlich. Das meine ich. Weil das, wenn du dir Gedanken über etwas machen musst, heißt es, du hast noch keine Klarheit. Und Klarheit wäre schon gut. Zu wissen, wofür lebe ich, wofür gehe ich, was ist wesentlich für mich. Das stellt mich wirklich zufrieden. Also jetzt müsstest du beispielsweise gucken, stellt mich eine Partnerin zufrieden? Stellt sie mich mehr zufrieden als die Wahrheit? Stellt mich die Wahrheit zufrieden? Stellt sie mich mehr zufrieden als die Partnerin? Oder mache ich da lieber keine Rangliste auf? Oder brauche ich eine, nach der ich leben kann, die andere Qualität mit einschließt?
Nee, ich stelle fest, und deswegen geht es mir vielleicht auch ganz gut, dass ich im Moment gar kein Bedürfnis nach Ranglisten habe. Dass ich das einfach so laufen lasse.
Ja, eben.
Gut.
Das heißt, entweder du bist schon wirklich angekommen oder ganz weit entfernt.
Tja. Das lasse ich nochmal wirken. Okay.
Ja, die Wahrheit ist unnachgiebig. Sie ist der Gradmesser für unser Leben, die ganze Zeit, weil es geht uns ja auch darum, inwieweit sind wir wem oder was treu? Oder was in mir, oder welche Qualität in mir bin ich jetzt eigentlich treu? Oder was bedeutet Leben für mich, sodass ich mich danach orientieren kann, dass das das Zentrale für mich im Leben oder als Leben ist? Oder ist Leben selbst sogar das Zentrale? Das geht es rauszufinden, wenn man wirklich wissen will, wie es geht, erfüllt zu sein. Kommt niemand drumherum.
Ich wollte nur mal gerade was sagen zu der Sache.
Ja.
Ich hatte so das Gefühl, da war so die Meinung von ihm eben, man muss das sagen, was man denkt. Das ist die Wahrheit. Und wenn ich einen anderen Weg gehe, der so ein bisschen schräg da vorbeigeht, dann bin ich nicht standhaft genug oder bin ich wahrhaftig oder sowas. Und das sehe ich ein bisschen anders, weil es kann ja sein, dass man ganz andere Prioritäten setzt. Dass man sagt, ich möchte gerne da bleiben bei der Arbeit, das ist sehr wichtig für die Arbeit, für die anderen. Und wie ich das erreiche, ist sekundär. Das heißt, ich gehe so einen Umweg, um vielleicht die Ansprüche von dem Arbeitgeber scheinbar zu erfüllen.
Ja, das haben wir
und das halte ich für gerechtfertigt. Also ich würde nicht sagen, dass man ein schlechtes Gefühl haben muss, wie das so bei ihm irgendwo klang. Ja, wenn ich nicht so hingehe und kämpfe wie meine Kollegin, dann bin ich nicht so wirklich wahrhaftig oder dann ist das nicht richtig. Also ich finde das durchaus genauso richtig. Das kommt auf die Perspektive an.
Ja, das kommt immer auf die Perspektive an. Das habe ich gar nicht jetzt so empfunden in dem Gespräch, sondern
ich habe so
die Unsicherheit ging ihm eigentlich und das zog sich durch das ganze Gespräch hindurch, durch die Unklarheit, welche Position man jetzt am besten vertritt und er auch für sich vertreten könnte.
Ja, das meine ich. Das
ist die Auseinandersetzung damit, wo stehe ich und wie manage ich das?
Aber ich habe so das Gefühl, dass da immer auch so mitgeklungen hat, vielleicht war das auch nur mein Thema jetzt, nein, man muss das so richtig, man muss in den Konflikt gehen und nur dann ist es richtig revolutionär. Und ich sehe das halt so, wenn ich sage, ich muss mein Überleben sichern, dann nehme ich den Weg, der für mich richtig ist. Und wenn ich dann jemanden damit belüge, weil der Ansprüche an mich hat, die ich nicht erfüllen will, was soll's?
Ja, das ist deins. Aber es geht ja um Wahrheitsfindung und zu sehen, so was ist mein Anteil, was ist mein wahrer Ausdruck. Das ist ja das Zentrale in jedem Gespräch.
Genau. Und das kann aber auch ein wahrer Ausdruck sein, nämlich sowas.
Ja, das ist deiner.
Und
wir haben ja auch zu ihm gesagt, dass es durchaus sein Ausdruck der ist, dass er eine gute Rolle da ja ausfüllt und dass die anderen Anteile gesehen werden müssen, inwieweit er die entnehmen kann oder nicht. Also das haben wir ja sogar schon benannt.
Ja, gut.
Im Gespräch. Ist dir vielleicht entgangen?
Ja, ich habe es dann irgendwie ein bisschen anders ausgehört, aber wie gesagt,
das ja, ist ja. Es gibt ja da zwar auch diese zwei Komponenten. Die eine, dass er in der Arbeit, die er hat, mit den Klienten, und sind gar nicht Klienten oder Patienten sind sogar, dass er das als total für sich stimmig ansieht. Das weiß ich aus Äußerungen von ihm, von Gesprächen davor. So, und das ist da natürlich der Konflikt, inwieweit setzt man das aufs Spiel.
Eben, das meinte ich. Ne? Wenn man das als Priorität setzt, dann ist der Weg möglicherweise egal, wie ich das erreiche, weil ich sage, ich will da bleiben.
Ja, das ist ja, was er jetzt gerade lebt.
Ja. Und ich finde das richtig. Ne? Und bei ihm habe ich eben so Zweifel gehört, bin ich da richtig gegangen oder habe ich es mir da zu leicht gemacht oder sowas.
Da müssen wir jetzt schauen, dass wir nicht in die Projektion gehen. Weil
wollte ich sagen.
Das geht nämlich jetzt.
Wie kann sein.
Das ist dein Anteil und zu dem stehst du. Und das ist auch gut, dann zu sagen, so mein Anteil ist der.
Ja.
Dafür gehe ich, wenn ich sehe, da will ich da sein, aber es gibt Dinge, die mir nicht passen.
Ja.
Und dann tue ich so, als würden sie mir passen.
Nee, tue ich so, als würden sie mir passen.
Du sagst dann, dann sage ich nicht die Wahrheit, dann belüge ich die. Hast du wortwörtlich gerade gesagt.
Ja, weil ich andere Prioritäten setze, weil ich einfach sage, was die erwarten, ist für mich nicht wichtig. Ja, das andere ist wichtiger.
Genau, und dann sagst du praktisch ja zu dem, wozu du Nein hast. Sonst hätten wir das Gespräch ja jetzt gar nicht. Ja, das du machst dann Ja, zu dem du ein Nein hast, damit lügst du.
Ja, auch.
Ja. Und das nimmst du in Kauf für eben den Vorteil, dass du sagst, da will ich sein und die Arbeit will ich machen.
Ja.
Ja, ist legitim.
Ja, für mich auch.
Ist auch eine Form von Revolution.
Ja, ich finde auch, das ist das, was ich so von meinem Gefühl als Graswurzelrevolution empfinde. Das heißt, man geht nicht in die Offensive, sondern geht von unten dran. Ja. 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 Das halte ich für eine Methode, die durchaus sinnvoller sein kann, als in offenen Konflikt zu gehen.
Es gibt ein Wort dafür, das heißt passiver Widerstand. Aber der ist nur
dann, es ist nicht unbedingt nur passiv, weil es ist auch aktiv, weil man ja was tut dabei.
Ja. Das kann ich nicht sehen.
Doch, es wird von einem erwartet, dass man das und das erfüllt. Und dann sage ich, und sonst wird man bestraft und dann sage ich, nein, ich mach's anders.
Ja, okay, geht von irgendwas anders. Du machst es nicht, du bist dann praktisch
dagegen. Ich mach's anders. Ja, ich bin dagegen, natürlich.
Ja, eben.
Ja. Aber ich tue ja was.
Ja, du tust was, aber du tust nicht das, wogegen du bist. Oder tust du genau das, wogegen du bist? Ja, das tust du. Dann tust du nämlich nichts.
Nee, so würde ich das nicht sehen. Also ich würde das anders sehen. Das würde ich so nicht, so würde ich es nicht definieren. Ich würde sagen, ich habe eine gewisse Vorstellung von dem, was gut ist. Und wenn jemand sagt, weil er die Macht hat oder scheint die Macht zu haben, ne, von seiner Rolle her, und wenn er dann sagt, nee, das geht so nicht und das machst du anders und ich akzeptiere das nicht, dann kann ich entweder meinen Job verlieren, wie es eben geheißen hat, oder ich kann sagen, okay, ich werde einen Weg finden, dass der glaubt, ich mache das, was er will, ich mache aber trotzdem mein Ding.
Ja, ja eben. Deswegen kann man dann sagen, du bist dir treu, aber du bist deiner inneren Wahrheit nicht treu. Dann haben wir beides in einem Boot und es obliegt dann deiner Anschauung, wie du damit umgehst.
Ja, das war ja meine Frage. Ist man dann der inneren Wahrheit treu oder nicht? Ne? Das war die Frage.
Du bist deinem Konzept treu und ob du deiner inneren Wahrheit treu bist, das ist eine andere Sache. Eigentlich bist du es nicht. Weil ein Kompromiss heißt nicht, seiner inneren Wahrheit wirklich treu zu sein. Das heißt, dazu zu stehen. Also nicht zu einem Teil und zu einem anderen Teil nicht.
Na ja, gut, kann man. Müsste ich mal gucken.
Ja, und dann geht es eigentlich darum, dann ist das Resultat eigentlich so, da stehe ich nicht zu meiner totalen Wahrheit. Wäre das okay für dich? Weil das ist die Wahrheit.
Ja. Das ist möglich, ja, klar. Aber, ja, das stimmt schon. Und andererseits ist natürlich der Gedanke dabei, aber natürlich ist das wieder ein Gedanke, dass man vielleicht sagt, ja, inwieweit habe ich dann die Möglichkeit zu überleben? Ne? Dann kommt man wieder auf das Thema wie eben.
Keine Frage. Ne? Diese Argumente gehen aber in die Richtung, ich kann, um zu überleben, meiner Wahrheit nicht treu sein. Wir müssen wirklich schauen, was ist wirklich
Wahrheit. Ja, gut.
Wenn Wahrheit erlaubt, dass da nicht Wahrheit dabei ist, ist Wahrheit dann auch schon keine Wahrheit mehr.
Ja, gut, das ist in dem Fall richtig.
So. Ja. Also du hast praktisch jetzt nur gesagt, wie du damit umgehen würdest. Du würdest dich halt ein Stück weit anpassen oder so, dass niemand merkt, dass du dich nicht anpasst
ja. In
dieser Richtung. Ja. Ja, so wie dein Ausdruck ist?
Ja, also in dem Fall, ich weiß ja, um welche Thematik das da geht und da denke ich auch, also irgendwo, da ist auch ein gewisser Trotz, ne, dass ich sage, ich habe keine Lust mehr von solchen Idioten irgendwas sagen zu lassen. Ne?
Ja.
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 Und die Frage ist, was bringt mir dann die Wahrheit? Ne?
Ja, so ist es. Ja. So ist, also wir haben jetzt sehr schön ein persönliches Leben definiert.
Ja.
Genauso findet es statt. Also wo mache ich Kompromisse mit meiner Wahrheit und wo nicht?
Ja, ja,
stehe ich dazu und wozu weiß ich, kann ich stehen und in welcher Weise kann ich es tun? Was bin ich bereit zu riskieren? Gehe ich für die Wahrheit wirklich? Oder lebe eigentlich ein Leben, was alle anderen auch leben, die sich anpassen an die Gegebenheiten. Sodass alles so schön weiterläuft wie bisher.
Ja. Okay. Ich will es jetzt nicht so ausdehnen, aber für mich ist das jetzt eine ganz spezielle Thematik. Ja, ich weiß nicht, ob das immer der Fall ist, aber ich finde, es ist eine ganz spezielle Thematik. Ja. Aber die hat vielleicht auch wieder mit meiner ganzen Geschichte zu tun. Ja.
Hat immer. Also ja. Die eigene Anschauung, die man da vertritt, ist ja, was ist es denn? Ist es wirklich die eigene Anschauung, sondern es ist immer das, was man schon gelebt hat.
Ja.
Und alles, was scheinbar von außen kommt und dann den entsprechenden Ausdruck prägt. Man kann natürlich sagen, ich bin das alles nicht wirklich und wen kümmert es, ob dieser Ausdruck jetzt wahrhaftig ist oder nicht die Wahrheit sagt. Oder
genau, das so ähnlich ging es mir gerade durch den Kopf, was du eben sagtest, es kommt, oder so habe ich es wieder verstanden, was du tust, das kommt ja einfach. Ja? Und wenn ich so handle, dann das ist es eben
das
so.
Das ist wieder was anderes. Das ist wieder was ganz anderes. Man kann das halt weiter dazu nutzen, um sich auf eine Position zurückzuziehen, wo man dann nicht sich selbst treu sein muss. Und das ist nicht sinnvoll. Natürlich ist es so, dass niemand das verantwortet, was ja. durch ihn oder jeweils passiert. Aber das gilt natürlich für alle.
Ja.
Es gilt auch für die Direktorin. Es gilt auch für die Kollegin und den Kollegen, der gerade hier war. Und für alle anderen auch. Ja. Nicht jeder ist zum totalen Revolutionär geboren und geht für seine Wahrheit, koste was es wolle. Was immer auch dazu führen kann, dass man dann anfängt, andere zu seiner eigenen Wahrheit zu zwingen, was dann natürlich wirklich ein schräges Konstrukt ist. Aber auch passiert. Und auch zu dem menschlichen Ausdruck auf diesem Planeten dazugehört. Ja. Das nennt man dann Kriege. Beispielsweise im großen Ausmaß. Aber ansonsten will eine persönliche Identität ja immer von anderen persönlichen Identitäten was kriegen. Ja. Was ist das? Spiel, was so weh tut. Um in dem Glauben oder in der Überzeugung etwas kriegen zu müssen und auch zu können, übersieht man, dass es eigentlich nichts zu kriegen gibt. Und dass das alles nur Ersatz Geschichten sind dafür, dass man sich selber als ein Defizit sieht, also unerfülltes. Und dann will man natürlich und muss was kriegen. Und diese ganzen Anschauungen bezüglich Wahrheit und Ausdrücken von Wahrheit relativieren sich eigentlich, weil ja nur das zählt, was momentan ist oder möglich ist. Also dein Ausdruck ist sein Ausdruck ist oder von irgendjemand anders. Und das Zentrale ist natürlich, und da erübrigen sich eigentlich alle Diskussionen darum, wie oder ob man Wahrheit ausdrückt, wenn man der Wahrheit selbst treu ist. Also das, was dem treu ist, was man wirklich ist und das lebt. Und aus dieser Qualität heraus ergibt sich dann, geschieht dann Handlung oder geschieht sie nicht. Gibt es dann diesen Impuls, total für etwas zu gehen oder findet dann Rückzug statt? Wo steht man dann?
Ja, also dann wäre es ja doch irgendwo eine momentane Sache, die wir ja nicht als Konzept wieder definieren können.
So sieht's
aus. Wenn ich so mache, dann ist es richtig, wenn ich es anders mache, ist es falsch.
So sieht's aus, weil du auch in deiner Argumentation könntest dich ja in genau derselben Situation wie er wiederfinden und plötzlich komplett konträr zu dem, was du gesagt hast, handeln. Ja, wenn für dich unausweichlich ist, für mich zählt die Wahrheit. Ja, könnte natürlich sein, dass die ganze Menschheit zum Märtyrer wird, aber muss sie dann zum Glück nicht werden, weil so viel braucht man nicht dafür. Und niemand muss es sein. Es ist auch nicht ein Ideal, Märtyrer zu sein. Das ist klar. Und es ist auch nicht ideal, jedem die Wahrheit an die Stirn zu kleben. So nach dem Motto, ich weiß sie, lebe sie.
Das wollte ich ja sagen, irgendwo gerade eben, also jetzt von meiner Warte aus, geht man ja schnell so diesen falschen Weg zu sagen, es gibt bestimmte Dinge, die wahr sind. Aber das ist ja eigentlich nicht das, wovon du jetzt sprichst, sondern eine innere Haltung. Ja. Und durch diese innere Haltung drücken sich Dinge verschieden aus. Eben das kommt dann einfach, wie es sich ausdrückt. Ja.
Ja.
Ja. Ja, so verstehe ich es dann auch. Ja. Ja. Und ich habe eben auch, ging mir so bei der Meditation so irgendwo plötzlich auf, dass wirklich diese Person einfach alles greift, nur um ihre Existenz zu sichern. Eigentlich ist das völlig egal. Ja? Ja, irgendwo wird immer, natürlich je nach Prägung, aber die Person an sich ist ja ein Defizit so, ne? Und versucht sich am Leben zu erhalten, indem sie alles greift. Also ja. Auch diese Angst immer da ist, das muss so sein. Ne? Ja?
Ja. Alles wird dazu benutzt, auch die Angst. Ja. Sie aufrecht zu erhalten, um danach greifen zu können.
Oh, ja.
So weit geht das.
Ja.
Da wären wir dann schon bei den inneren Anteilen. Also etwas zu produzieren, was dann von außen auf einen zukommt, sodass man die Chance hat, gesehen zu werden.
Ja.
Also was zu kriegen.
Beziehst du das jetzt auf unser Gespräch oder?
Ganz allgemein. Ich habe so die Eigenart, dass was so persönlich ist auf dieser Ebene, was man auf sich bezieht, dann nachher als übergeordnetes Teaching mal in den Raum zu werfen. So. Dass man die Zusammenhänge klarer sieht. Das bezieht sich mehr auf das, was wir eben gehört haben. Die Idee oder das Prinzip, dass innen die Lösung für alles liegt. In jedem Konflikt, jeder Auseinandersetzung, die man hat, liegt die Lösung ja innen. Und je klarer das ist, umso weniger ist man in Projektionen unterwegs und lässt mit anderen Worten die anderen so sein, wie sie sind. Das ist die beste Revolution. Nicht so genannt wird, aber es ist die einzige Möglichkeit, dass sich etwas global verändert. Es ist ja von innen heraus. Denn Diktate, wissen wir ja, wie wir zu Diktaten stehen, was uns jemand sagt, was wir nicht wollen, machen wir das? Eher nicht. Also was von innen heraus eine Überzeugung ist, wird dann möglicherweise gelebt. Und dann kommen wir genau wieder zu dem Thema, was wir gerade hatten, inwieweit geht man für diese Wahrheit, von der man weiß, auch relative Wahrheiten natürlich. Aber die Sache ist die, je mehr du, das ist das Risiko, der Wahrheit treu zu sein, je mehr du der treu bist, die diese absolute Qualität ist von Realität, also du selbst, umso weniger wirst du dich verstecken. Das ist so.
Weil ja auch im Prinzip die Person verschwindet dabei.
Ja, und all die Befürchtungen, die darin enthalten sind. Ja. Ja, es geht dann um das Übergeordnete, also die wahre Qualität. Das heißt nicht, man soll sich wie Lemminge über den Abgrund stürzen, das ist damit nicht gesagt. Aber es ist so wertvoll, zu seiner eigenen Wahrheit zu stehen, für sich selbst, als seine eigene Erfahrung von Lebensausdruck. Selbst wenn das noch nicht mal die höchste Wahrheit ist oder die Wahrheit selbst. Daher sprach ich ja vorhin von der Rangliste. Was nicht bedeutet, dass es da um einen Kampf geht, sondern einfach um eine Standortbestimmung. Wofür gehe ich eigentlich im Leben? Was ist eigentlich, was Leben für mich ausmacht? Also wo fängt da die Bedeutung an? Wo berührt mich das? Was ist es, was mich wirklich gerne leben lässt oder da sein lässt? Das ist doch das Zentrale für jeden. Es wüsste nichts, was wichtiger wäre. Ich weiß noch, dass die Wahrheit dafür das Wichtigste ist. Das weiß ich noch. Aber ich würde nie so weit gehen, jemand anderen davon überzeugen zu wollen, der nicht im Satz heißt. Es sei denn, er riskiert und fragt.
Also es war jetzt für mich nochmal wichtig, dass du das rausgearbeitet hast, dass du gesagt hast, auch so Lügen oder Halbwahrheiten, ich weiß nicht, ob du das rausgearbeitet hast, aber wenn ich dahin spüre, dann merke ich, dass das so, naja, so irgendwie so dumpfe Punkte sind, wo ich sage, oh, das, da gehe ich nicht gern hin und ich gucke mir das nicht gern an und es ist irgendwie eine Art von Energiebremse, die da ist. Und ja, dann kommt auch die Angst, diese Bremse zu lösen, dass man sozusagen den Abhang runterrollen könnte oder sowas. Aber es fühlt sich auch irgendwie dann freier an. Also es hat irgendwie dann auf einmal, man weiß nicht, wo es hinrollt, aber es hat auf jeden Fall erstmal Bewegung und sagt, okay, das ist, da war ich blockiert.
Klingt gut. Sieht nach Bewegung aus. Ja. Nach Aufbruch.
Ja, ja.
Weil allein die Art und Weise, wie du darüber sprichst, in dem Moment, wo du diese Öffnung erwähnt hast und dass es nicht klar ist, wo es hingehen könnte, war deine Stimme, dein ganzer Ausdruck lebendiger, freudiger. Mhm. Also ist das so.
Ja.
Ist es schon so in der Richtung unterwegs.
Ja.
Das wäre sonst ja, naja, also das Alte ist ja immer aus der Idee geboren, ich muss die Liebe der anderen oder vielmehr die Zuneigung, Aufmerksamkeit der anderen bekommen.
Genau.
Und dann heißt es natürlich, dass man gewohnt ist, sich anzupassen. So, und jetzt das nicht mehr zu tun, für seine Wahrheit zu gehen, es sei denn, es ist noch die von Anpassung, ist natürlich dann revolutionär.
Ja.
Ganz klar. Bringt dich aus der gewohnten Position und erstmal in eine Position, wo du eben diese Ungewissheit bist oder der ausgesetzt bist. Aber das entspricht mehr unserem natürlichen Zustand, als an irgendetwas anderem festzuhalten.
Ja.
Weil das Leben ist ungewiss.
Ja, und dieses Blockieren kostet aber auch Energie, die man einfach, die ich einfach brauchen könnte, um was anderes, ja, um andere auf eine andere Art und Weise lebendig zu sein.
Ja. Ja. Zum Beispiel nicht die anderen zu brauchen, um lebendig zu sein.
Ja. Und von denen, ja, Feedback und Sicherheit zu bekommen und so weiter. Ja.
Die man ja bekommt. Die Sicherheit.
Gut.
Feedback auch nicht, die Füße kriegt man auch nicht zurück.
Ja.
Und gefüttert wird man auch nicht. Feedback heißt ja, dass man dann wieder zurückgefüttert wird, nachdem man die anderen gefüttert hat.
Auch das stimmt, ja.
Aber die Begriffe sind manchmal so genial, dass sie wirklich so deutlich machen, worum es da geht. Dass es wirklich darum geht, dass man sich von anderen füttern lassen will. Ja. Also das bestätigt ja, was ich immer sage. Wir sind immer noch in der Kleinkindphase. Da geht es primär ums Füttern. Und dass man für alles, was man tut, was zurückbekommt und dass einen das füttert. Und es ist immer gut zu sehen, dass irgendwas vor die Wand fährt. Dass etwas wirklich nicht funktioniert, worin man alles investiert hat. Mhm. Erst dann, wenn das totale Scheitern passiert in dem Bereich, ist es möglich, dass sich was ändert.
Weil wiederum auch die größte Energie letztendlich für die Änderung erforderlich ist, weil wenn man sozusagen noch halb auf die Bremse tritt und sozusagen ja die Wendung blockiert, ist einfach dieser Energiepunkt, also diese Energie nicht da, um die Wendung halt zu vollführen.
So sieht's aus. Ungefähr so sieht's aus. Weil ein weniger von einer Energie ist gleichzeitig automatisch ein Mehr. Das heißt, man muss nicht ein Mehr von Energie erzeugen mit H. Mhm. Das ist schon da. Es ist immer nur da. Es ist eine Frage dessen, wie die Energie, die vorhanden ist, fließen kann. Oder ob. Also du bist 100% der energetische Ausdruck, der als Potenzial in dir immer schon ist. Nur reduziert um die Anschauung und die und Neins und so weiter in dir, die eben die Energie ausbremsen. Das wird nie mehr. Mhm. Aber der Zugang dazu, der, wenn der offener ist oder weiter ist, der lässt dann diese Energie, die in dir grundsätzlich ist, zum Vorschein kommen, zum Ausdruck kommen.
Und nochmal zurück, wenn ich dann schon mal die Sachen, die ich letztendlich mit Unwahrheiten, Lügen bewusst blockiere, hilft das den anderen, die ich an den anderen Lügen und Unwahrheiten, die ich bewusst nicht so wahrnehme. Also wenn ich die ersten bewussten Lügen löse, hilft das auch den anderen, sich schneller aufzulösen.
Na, es hängt immer davon ab, was jemand braucht, der dir begegnet. Also es kann sein, dass der auf der Gegenseite einen Lügner braucht.
Okay.
Glaube ich auch. Und um seine eigenen Lügen im besten Falle dann zu sehen, gespiegelt durch jemand anderen. Und im Idealfall ist es natürlich so, dass eine Öffnung passieren kann. Und das ist immer so, wenn eine Anziehung ist, die sich positiv auf beide auswirkt, dass dann jemand von deiner Wahrheit oder den Qualitäten in dir auch profitieren muss. Sonst würde das nicht stattfinden.
Naja, ich rede ja jetzt erstmal von mir. Also ja. Bin jetzt erstmal überhaupt nicht bei jemand anders oder so, dass der profitiert oder nicht.
Aber du sprachst gerade davon, dass jemand anders davon profitieren könnte, wenn du...
Nee, ich habe nur für mich gesprochen. Also nur, dass ich tatsächlich meine Lügen auflöse und dann die Sachen so nachrutschen sozusagen.
Aber du sprachst von den anderen oder sprachst du von den anderen
von mir,
Themen
von
noch?
Von mir.
Ja. Okay, gut. Ist das ein Unterschied? Weil die Gespräche, die man hat, sind ja immer mit sich selbst oder die Dinge, die man sagt.
Ja, jetzt habe ich es aber, ich wollte es mal jetzt bewusst sagen, dass ich nicht jemand anders jetzt irgendwie in einer Art von Rolle pressen wollte oder.
Okay.
Zumindest habe ich es versucht. Also ich meine, na klar macht man das immer. Oder mache ich das immer. Das ist ja so.
Ja, du bist ja immer mit dir selbst konfrontiert als dein Ausdruck, weil der immer auch reflektiert wird. Es wird ja jeder Ausdruck in uns reflektiert. Und bestimmte wollen wir nicht reflektiert haben, oder andere, ja, andere sind angenehm, andere sind so dazwischen. So insofern regelt sich ja dein Leben immer danach, wie die Bewertung von dir selbst bezüglich deines Verhaltens ist.
Das kannst du nochmal sagen, vielleicht.
Je nachdem, wie du dich verhältst, bewertest du das.
Ja.
Und das führt zu einer bestimmten Strategie, die man einen persönlichen Ausdruck nennt.
Ja.
Anfangs, bevor man denken kann, denken nur in Anführungsstrichen, weil denken kann ja niemand, aber bevor das auftaucht, also die mentale Aktivität auftaucht, sagen wir es so, findet das in Form der Reaktionen statt. Und dann kommt die Phase mit ungefähr anderthalb, zwei, drei Jahren, wo das interpretiert wird, was als Reaktion in dir stattgefunden hat.
Also man konzentriert sich auf die Folgen, also erwünschte Folgen, Erfolg.
Auf die daraus entstehenden Tendenzen, die man dann hat.
Mhm.
Also erstens Reaktionen, dann hat man im Umgang mit anderen entsprechende Vorbehalte oder Öffnungen jeweils, das sind dann die Tendenzen. und die werden ständig bewertet. Also das ist, was ständig stattfindet. Sondern man gleicht immer ab, bin ich so, okay, bin ich und so, was denke ich eigentlich von mir, passt es da rein, oh, jetzt habe ich mich so und so falsch, es war falsch. Ich habe jetzt die Wahrheit gesagt, es war falsch und so weiter. Im besten Fall auch, jetzt war eine, da war eine Lüge, war falsch, hilft auch. Mhm. Also wir haben ja diese Fähigkeit zu sehen, also prinzipiell neutral zu sehen, aber eine Persönlichkeit ist nun mal eben ein Filter für das neutrale Sehen, sodass das Sehen oder die Wirkung davon nicht mehr neutral ist. Mhm. Das heißt, sie wird dem Anspruch an sich selbst angepasst. Was haben wir jetzt daraus gelernt?
Ja, dass das ein Feedback-System ist, also wie du es eben schon gesagt hast, dass wir durch das, was wir aussenden und wie wir es bewerten, dann letztendlich wieder unser Verhalten fürs nächste Mal kreieren. Genau.
Und da ist kein Unterschied zu einer Begegnung zu außen. Wir nutzen eigentlich das Außen immer nur, um für uns im Inneren Klarheit zu bekommen. Ganz wichtig, das zu wissen, dass Menschen um uns herum sind Hinweisschilder. Klingt jetzt ein bisschen hart, aber
ja, deshalb ist es so hart,
für uns lesen müssen.
Deshalb ist es so hart, ganz allein zu sein.
Warum?
Ja, weil die einfach wegfallen, diese Hinweisschilder.
Nein, wir schaffen ja gerade, was innen stattfindet. Du sagtest ja selbst, du reflektierst auch innen. Das findet die ganze Zeit auch statt, wenn man alleine ist. Und viele können ja deswegen nicht allein sein. Weil sie das dann nicht nach außen projizieren können.
Genau, deshalb sage ich, es ist schwer, allein zu sein, ja.
Dann musst du es innen nehmen. Mhm. Aber allein zu sein ist nie schwer. Einsam zu sein ist das Wort, was dafür passt. Ja. Weil allein sein heißt, du hast mit niemandem ein Problem, weil es nur dich alleine gibt. Das ist ja auch Freiheit. Dass du siehst, es gibt weder dich noch andere. Und das ist Alleinsein. Mhm. Das ist unpersönlich, so unpersönlich, wie es nur geht. Das andere ist Einsamsein. Also in dem Defizit von Kontakt.
Genau. Ja, manchmal bin ich das und manchmal bin ich das. Manchmal bin ich einsam, manchmal bin ich allein.
Also mit anderen Worten, manchmal geht es dir nicht gut und manchmal geht es dir gut.
Ja.
Also wenn du allein bist, geht es dir gut?
Ja.
Oder warst du noch nie allein?
Ich war auch schon mal allein, ja. Und ich bin das durchaus häufiger.
Aber im Sinne von allein?
Ja. Und ich bin auch dann manchmal einsam, ja.
Ja.
Sowohl und in Gesellschaft als auch in Nicht-Gesellschaft.
Ja, worin man ja gut sehen kann, dass alles mit einem selbst zu tun hat.
Ja.
Das wissen wir ja, dass man sich in der Gesellschaft noch mehr allein fühlen kann, beziehungsweise einsam fühlen kann, als alleine.
Weil dann die Hoffnung gestorben ist, dass man, wenn man in Gesellschaft wäre, nicht einsam ist.
Dass man da was davon profitieren kann. Genau. Yes. Und das sind natürlich alles Hoffnungsbilder. Man hofft immer wieder und immer weiter und immer wieder aufs Neue und übersieht dabei, dass es niemals funktionieren wird. Niemals.
Ich glaube, wenn man sich das, also das kommt jetzt vielleicht zu 30% bei mir an, aber ich denke so, wenn ich das wirklich zu 100% verstanden hätte, dann würde das wäre wahrscheinlich, also im wahrsten Sinne, revolutionär.
Ja, so weit kannst du von den 100% ja eigentlich mit dieser Äußerung nicht entfernt sein. Also du hast jetzt 30% hochgerechnet auf 100. Aber die Aussage kommt aus der Perspektive von 100%. weil du weißt, was es mit dir machen würde. Also ja. Die Konsequenz ist dir bewusst. Also das würde bedeuten, du wärst anschließend glücklich. Und das ist natürlich etwas, was vermieden werden muss. Habe ich das richtig verstanden?
Ja. Ja, also ja, weil ich weiß nicht, wer ich dann wäre. Wie ich dann wäre.
Ist das auch
wie ich dann noch manipulieren könnte oder was weiß ich.
Ist es nicht egal, wenn glücklich sein ist, wenn das das Ziel denn wäre, aber es ist es möglicherweise ja gar nicht, sondern nur kontrollieren zu können, das mag dein Lebensziel sein. Ja. Da will ich dich auch nicht davon abhalten. Wenn das ist, was dich glücklich macht.
Ja, natürlich nicht, aber da ist einfach diese... Ja, diese Bremse oder diese Hinderung oder dieser Mechanismus, der bekannt ist und sich in den
und der noch
ja genauer. In dem Sandkasten des Erlebens letztendlich, der mich im Sandkasten des Erlebens halten will.
Und der noch genauer untersucht werden muss, um wirklich zu verstehen.
Ich habe gesagt, dass ich zu 30% erst deine Botschaft verstanden habe. Also das heißt,
okay.
Da muss ich tatsächlich noch die 70% aufholen, um.
Nein, das ist zum Glück nicht deine Verantwortung. Das ist ja das Schöne, dass wir jetzt wirklich in all dieser Schwere jetzt mal dahin kommen müssen, klar zu sehen, dass niemand dafür Verantwortung hat und das nicht durch Machen erledigt werden kann. Also die 70% wirst du nicht machen können. Entweder sie passieren oder sie passieren nicht.
Ja.
So, das heißt aber, dass das, von dem du denkst, was machbar sein sollte oder auf keinen Fall passieren sollte, du niemals kontrollieren wirst, weil du es in dem Nicht-Machen nicht kannst, in dem Kontrollieren oder im Machen auch nicht. Also wenn das auch zu 30% jetzt verstanden wäre, wäre das schon mal sehr gut, dass dann auch keinen Sinn macht zu kontrollieren. Oder zu denken, dass man kontrolliert, während man ja nicht kontrolliert. Es ist ja nur die Überzeugung da, weil das Kontrollieren findet ja gar nicht statt, das sieht so aus. Aber du hast nie in deinem Leben jemals irgendwas kontrolliert. Niemals irgendwas bestimmt und noch niemals auch diese 30% nicht erkannt. Das ist etwas, was schon passiert und zu dem das Bewusstsein dann anschließend sagt, bin ich toll. Wow. Ich habe es nicht gemacht und nicht bestimmt, aber für alle anderen sieht es so aus, als hätte ich es gemacht. Ah, bin ich cool.
Ja, das ist doch schwierig, da nichts draus zu machen. Von einem bewertenden, Erfolg heischenden System daraus nichts zu machen, wenn da scheinbar eine Änderung, eine Besserung eingetreten ist. Also die 30%. Ja, dann ist, also, wenn dieses System noch irgendwie aktiv ist, dann macht es doch irgendwas daraus.
Ja, das System macht was daraus. Bist du das System, was daraus macht? Nach dem Motto, das System, das macht ja was draus, aber das ist sicher falsch, also mache ich was Besseres draus.
Ich kann nicht sagen, dass ich dieses System bin, aber ich weiß, dass solche Mechanismen ablaufen.
Ja, es läuft nicht immer das ab, was gedacht wird, das ablaufen soll. Eher nie.
Es läuft nicht das ab, was ablaufen soll, aber es wird dann etwas daraus gemacht. Der Sache wird eine Bedeutung gegeben, damit wird zurückgewiesen, die Täterschaft, es wird alles Mögliche wird daraus gemacht. Ich meine.
Ja. Ja, verstanden.
Ist ja,
das hat mit dir nichts zu tun, das ist doch das Gute. Es wird daraus gemacht, sagtest du doch.
Ja, aber es ist so, fühlt sich so an, als wenn es von mir gemacht würde.
Richtig. So, daher muss man schauen, Wie kommt es überhaupt zu der Anschauung, dass es so aussieht, als wäre da jemand, der es gemacht hat? Also welche Instanz ist es, die das weiß?
Ja.
Muss es nicht eine sein, die unabhängig von dem, was in diesem System läuft, sieht, was passiert? Mhm. Denn sonst würden sich die Informationen so überlappen, dass überhaupt keine Klarheit mehr wäre. Mhm. Aber so wird ja gesehen, das passiert und das passiert. Du sagtest es ja. Ja, dann wird das gemacht und dann wird als nächstes das nicht gemacht und dann wird dann das gemacht.
Ja.
Und kannst du zu dem, was gemacht wird und was sich ständig verändert, sagen, das bin ich? Also bist du ständig, also ständige Veränderung?
Wenn wir jetzt nochmal von Wahrheit und Lüge sprechen oder Halbwahrheiten, also es wäre eine Halbwahrheit, wenn ich sagen würde, ich kann wirklich die Täterschaft dafür übernehmen, weil die Sachen passieren da manchmal einfach so schnell, dass ich, also wenn man jetzt voraussetzt, dass diese Sachen erst vorher von mir bewusst gedacht werden und dann in die Tat umgesetzt werden, dann kann ich tatsächlich sagen, das kann nicht sein, weil ich das nicht gemacht habe. Das, ja, was ich auch jetzt rede, habe ich nicht vorher vorbereitet oder gedacht oder sonst was. Das passiert einfach und fließt aus mir raus.
Ja, je mehr du so sprichst, dass man nachvollziehen kann, dazwischen ist kein Raum, das zu denken, was jetzt gesagt wird.
Eben.
So beweist sich das sozusagen selbst. Aber was ist da als Faktor, der sich dessen gewahr ist?
Schwer zu beschreiben, aber ich kann nicht einen Moment erinnern, in dem das nicht da gewesen ist.
Ja, und wenn du jetzt mal das lässt, was du sowieso nicht machst und auch nicht das Lassen machen kannst, und da bist, wo das ist, bist du ja sowieso. Wo das ist, was sieht, was passiert, was ist dann?
Dann kann ich sagen, dass im Moment Stille da ist. Irgendwie noch so eine Erregung. Und diese... Ja, und... Ich meine, das ist jetzt auch nur eine Idee, aber irgendwie ist diese Idee von Täterschaft gerade nicht da. Und vielleicht ist es nur ersetzt durch eine Idee von Nichttäterschaft. Kann auch sein. Nur, ich bringe das jetzt mal aufs Eis des Ausprobierens. Gucke, wie das hin und her schlittert oder ob es auf Kufen stehen kann.
Wie wäre es mit Nichttäterschaft und Nicht-Nichttäterschaft? Weil Täterschaft kann ja nicht, da es in ständiger Veränderung ist, das sein. Du kannst nicht dauernd Täter sein. Du bist ja auch zwischendurch mal
Opfer.
Nicht unbedingt, aber passiv.
Mhm.
Also wenn wir uns darüber einig sind, dass du das, was sich dauernd verändert, nicht sein kannst, kann ja nur das du sein, was dauernd da ist. Sonst wärst du es nicht. Sonst wäre es erworben und könnte auch wieder verschwinden. Also schau nach dem in dir, was nicht erworben ist. Was beständig anwesend ist. Das musst du ja bekannt sein, weil du bist ja seit mindestens 20 Jahren damit.
Naja, vielen Dank für das Kompliment. Aber ich habe es schon seit über 50 Jahren fast nicht bemerkt.
Die ganze Zeit bemerkt, aber nicht richtig eingeordnet.
Ja, ja.
Weil das ist, was wir bemerken, zu dem wir sagen, ich existiere. Das ist das, wozu wir sagen, ich existiere. Das Gewahrsein von dir selbst. nicht das, was da als Instrumentarium oder Ereignisse davor stattfindet. Denn sonst wärst du im Tiefschlaf tot, da findet all das nicht statt. Du wärst dann nicht da, wärst gestorben. Dann gäbe es diese beständige Wiederauferstehung. Gewissen Sinne gibt es sie ja dadurch. Also musst du im Tiefschlaf dir dessen gewahr sein, dass Tiefschlaf ist, was ja wohl der Fall ist. Oder? Nee. Das weißt du nicht.
Nee.
Du weißt aber, wenn du nicht geträumt hast, dann hast du tief geschlafen.
Das ist richtig, ja.
Also hat ein Traum nicht stattgefunden, weder dieser Wachtraum noch der geträumte. Und das geht uns jetzt. Das geht uns jetzt. Und wenn da jetzt ein Bemühen ist, das zu verstehen, darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, wo die Aufmerksamkeit jetzt ist. Und wenn die da ist, wo nur gesehen wird, dass was auch immer da stattfindet. Müssen wir dazu sagen dann, dass du das bist?
Ja, das ist ja eben das Schwierige, dass ich das Stattfindende immer für mich selbst halte. So. Und dann sage ich mir auch, dass ich ja auch das sein muss. So. Und das lenkt mich dann wieder ab von dem, was ich tatsächlich wirklich bin.
So sieht's aus.
So, und da.
Aber das ist die Vergangenheit. Inzwischen ist die Kenntnis da, wenn ich wirklich genau betrachte, was ich hier sage, weiß ich, dass ich das nicht bestimme, was ich sage. Habe ich eben aus deiner Richtung.
Also ich kann das auch von diesem Platz hier bestätigen, dass das gesagt wurde. Ja.
Aber da ist nicht der Wunsch in dir, dir selbst zu glauben. Das ist nicht da.
Also im Moment kommt jetzt ein bisschen, also es kommen so Emotionen hoch und es fühlt sich an, als würde ich etwas, was ich geglaubt habe zu sein, verraten. Dass ich mir selbst nicht treu bin. Das kommt jetzt gerade hoch.
Okay. Wobei wir eigentlich schon festgestellt haben, dass das, dem du da treu bist, ja nicht du sein kannst. Weil du damit ja nichts zu tun hast. Sondern es einfach passiert.
Ja,
jemandem treu zu sein, der schon dabei ist, dich zu verlassen. Wie hilfreich ist das?
Das ist jetzt ein ganz neues Feld.
Abgesehen davon, dass das dir vertraut ist.
Ja, es ist ein Trick und es ist unnötig, aber es ist tatsächlich etwas, was gerade passiert.
Ja. Also dem, was flüchtig ist und dich, weil es vor dir flüchtet und du auch davor flüchtest, treu zu sein, wäre dann deine Erfüllung. Also deine Priorität. Mit anderen Worten.
Aber das musst du nochmal sagen.
Also mit anderen Worten, wärst du der Wahrheit treu, wärst du jetzt glücklich.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Da du aber dem treu sein willst, was nicht die Wahrheit ist und auch du nicht bist und mit dem du gar nichts zu tun hast und du nicht verantwortest und du nicht kontrollieren kannst, dich unglücklich macht. Und das ist, was du eigentlich willst. Wollen wir dich nicht zu dem überreden, was dich glücklich machen könnte?
Ja, ich weiß, wer ich bin, der die Hoffnung trägt, glücklich zu sein. Ich weiß aber nicht, wer ich bin, wenn ich glücklich bin. So, und ich weiß auch nicht, was es wirklich kostet. Ja.
Ist es dann zentral, wenn man glücklich ist, rauszufinden, wer glücklich ist?
Das kann ich vielleicht nur aus der Erinnerung sagen, wenn ich glücklich bin, dann ist das alles ja nicht, dann hat das alles keine, spielt das alles keine Rolle mehr, klar.
Ja, alles keine Rolle, lass uns das mal definieren, heißt, du bist nicht mehr mit dem beschäftigt, mit dem du sonst beschäftigt bist, dem du sonst treu sein willst, richtig?
Ja.
So, das heißt, mit anderen Worten, bist du dir selber als das, was du nicht bist, nicht treu?
Bin ich dem treu, was ich wirklich bin?
Bist du glücklich?
Ja.
Das ist jetzt eine Behauptung. Die musst du beweisen. Und beweisen kann man sie, indem man, oder du jetzt versuchst, dem treu zu sein, was du wirklich bist. Also testweise zu versuchen, wie das aussieht. Mhm. Damit du weißt, in welche Richtung es gehen könnte.
Und das verwirrt mich schon wieder, weil du sagst, es geht in eine Richtung, dann denke ich mir, wieso muss es in eine Richtung gehen, wenn es immer sowieso da ist?
Das ist die Richtung. Richtung heißt, dass dein Leben sich daran orientiert, daher Richtung. Mhm. Weil es um eine Ausrichtung geht und dann die Hinrichtung, ohne dass man merkt, dass sie stattfindet. Es ist die Hinrichtung der falschen Identität oder anders gesagt, der diese Aufmerksamkeit zu entziehen und sie dahin zu investieren in das, was du bist. Und das ist natürlich da, wo du bist. Das ist nicht irgendwo anders und es ist auch kein Weg. Und es ist auch, braucht keine Zeit und nichts, was wir können müssten. Es ist schon so. Wenn wir keine Dummheiten machen, ist das schon so. Dummheiten heißt, dass die Orientierung von dort irgendwo anders hinwandert, egal wohin, ist schon Dummheit. Man sagt lieber Ignoranz dazu, das klingt nicht ganz so schlimm, aber die Wirkung ist dieselbe.
Danke.
Ja, gerne.
Und es fühlt sich jetzt gar nicht so an, als wenn wir die ganze Zeit gesprochen hätten. Das ist irgendwie ganz frisch, irgendwie, weiß nicht.
Es geht ja auch nicht um das Sprechen.
Naja, aber.
Nur um die Orientierung.
Ja.
Dass die da landet, wo sie hingehört. Ja, gut. Mhm.